Hallo, ihr lieben ErbsenschreckhörerInnen. Wir sind's wieder, Biene und Neil.
Hallihallo, hallöle.
Und ihr kennt ja von uns eigentlich, dass wir locker und lustig und erfrischend sind, aber heute müssen wir unserer Folge eine Inhaltswarnung vorausschicken.
Wir sprechen heute mal über ein schwieriges Thema, bei dem sich vermutlich die meisten so ein bisschen wiederfinden können.
Oder zumindest etwas nachvollziehen können oder vielleicht selber auch schon mal in bestimmte emotionale Lagen gekommen sind. Wir sprechen heute über das Thema Wüstopie.
Also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit psychischen Erkrankungen oder Themen, die das betreffen, die emotional sind, dann könnt ihr diese Folge natürlich auch skippen und euch eine etwas lustigere Folge anhören. Da gibt es ja ein paar, die man empfehlen kann.
Ja.
Aber falls ihr den Begriff Wüstopie vielleicht noch gar nicht gehört habt oder euch damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habt, könnt ihr auch drinbleiben.
Genau. Wir wollen nur ein bisschen euch schützen, falls euch Sachen auffühlen, die vielleicht im Zuge dieser Folge auftreten dürften.
Also fangen wir einfach mal an. Was ist denn überhaupt die Wüstopie? Was beschreibt denn das?
Also es beschreibt ein Phänomen und ich möchte das erstmal anhand eines Traumes verdeutlichen, den ich mal hatte, als ich ein Kind war.
Okay.
Und zwar habe ich damals geträumt, dass Einbrecher in unserem Haus waren, die Dämonenaugen hatten. Rote Dämonenaugen. Ich hatte vor denen furchtbare Angst. Ich wusste, dass die böse sind. Und dann bin ich zu meinen Geschwistern gegangen. Die waren im ersten Stock. Und ich habe denen gesagt, wir haben Einbrecher im Haus. Und auf einmal haben mich meine Geschwister angeschaut und hatten auch rote Dämonenaugen und sahen böse aus. Dann bin ich weitergerannt zu meinen Eltern und habe gesagt, wir haben Einbrecher im Haus und meine Geschwister sind gruselig. Dann haben mich meine Eltern auch so angeschaut, hatten auch rote Augen und waren auch gruselig. Ich bin dann auf die Straße gerannt und da hielt ein Polizeiauto. Dann bin ich zu den beiden Polizisten gegangen und habe gesagt, wir haben Einbrecher in unserem Haus und die ganze Familie ist gruselig. Und dann hatten auch diese Polizisten rote Dämonenaugen.
Na, das klingt aber wie eine klassische Szene aus einem Horrorfilm, oder?
Ja, ganz genau. Und warum erzähle ich das? Weil die Wüstopie eigentlich ein ähnliches Phänomen ist wie dieser Traum. Der vegan lebende Mensch sieht sich mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die so schrecklich und finster ist, dass sie ihm Angst macht und in Verzweiflung stürzt. Und selbst die Menschen, die einem vertraut sind und wohlgesonnen sein sollten, scheinen Teil dieser Finsternis zu sein.
Okay, also ist die Wüstopie im Endeffekt eine Dystopie, wenn man so will. In einer, also eine total katastrophale Welt, in der man lebt.
Mhm.
Und der Begriff Wüstopie, das V steht wahrscheinlich für vegan, ne?
Ganz genau. Das ist eine Wortneuschöpfung. Geprägt wurde der Begriff von einer Psychologin Claire Mann, die selbst vegan lebt und viele Patientinnen hatte, denen andere PsychologInnen nicht helfen konnten. Und das waren eben vegan lebende Menschen, die nicht klargekommen sind mit der Welt und der Realität, in der wir leben. Und sie hat dann praktisch diesen Begriff geprägt, der Wüstopie, und beschreibt damit den Zustand eines vegan lebenden Menschen in der gruseligen Dystopie der Tierausbeutung.
Ja, okay, das trifft es eigentlich ganz gut, ja.
Ja, sie beschreibt auch, der Veganer erlebt, dass das, was ihn in Schrecken versetzt, jeden Tag präsent ist und von großen Teilen der Gesellschaft sogar glorifiziert wird, die Nutzung und Misshandlung von Tieren. Und tada, da sind wir jetzt. Das ist ja auch genau.
Tada. Ja, das ist genau das Thema, ne, in dem wir uns befinden.
Jetzt kann man über Claire Mann auch kritische Dinge sagen. Also es gibt auch Menschen, die gesagt haben, das Buch ist nicht besonders gut. Ich habe mir das damals auch durchgelesen und mir hat es sehr, sehr viel geholfen. Denn, und das ist das große Problem, die meisten Menschen, die unter dieser Wüstopie leiden, können keine professionelle Hilfe erwarten. Warum? Weil wir ja in einer nicht veganen Welt leben und dieses Thema überhaupt nicht angekommen ist in der konventionellen Psychotherapie.
Ja, genau, das ist ja wahrscheinlich das Hauptproblem, ne? Also das heißt, wenn ich ja eigentlich mit dieser Thematik ein Problem habe, was ja viele VeganerInnen wahrscheinlich auch irgendwie haben. Also das heißt, der eine oder andere kann es vielleicht besser irgendwie damit umgehen, aber sind wir mal ehrlich, wir haben doch alle Bäche an Tränen geweint, als wir rausgefunden haben oder festgestellt haben, was da passiert in dieser Industrie. Und also gehe ich mal stark von aus. So, und wenn ich mir jetzt dann natürlich professionelle Hilfe sozusagen, wie man ja immer so schön sagt, holen will, aber natürlich dann bei einer Psychologin oder bei einem Psychologen sitze, die das überhaupt nicht verstehen kann, warum man ein Problem damit hat, an der Fleischtheke vorbeizugehen zum Beispiel, weil das ja für die Person wahrscheinlich auch völlig normal ist, in Anführungsstrichen, dann kann man ja von so einer Person auch wahrscheinlich kein Verständnis erwarten, ne? Oder vielleicht auch keine Hilfe, keine großartige.
Und da sind wir wieder bei meinem Traum. So ähnlich hat sich der Traum ja auch angefühlt. Jeder, den ich angesprochen hatte, mir zu helfen, war der Feind, war jemand, der mir Angst gemacht hat. Und das ist eben die Problematik, die dahinter steckt und die wichtig ist, auch mal angesprochen zu werden.
Das gehört auf jeden Fall angesprochen. Und nur weil das Ganze oder beziehungsweise der Begriff Dystopie noch keine offizielle Diagnose ist, heißt es ja nicht, dass das nicht ein Problem ist, was man auf jeden Fall ansprechen oder was man halt behandeln muss.
Und was existiert, also unter dem Menschen ernsthaft leiden. Und mir hat das Buch sehr geholfen aus dem einfachen Grund, weil so viele Beispiele darin beschrieben sind von Menschen, die fühlten wie ich, denen es richtig, richtig schlecht ging. Und die Konsequenz aus dieser Dystopie ist nämlich sehr wohl, dass es zu ernsthaften psychischen Problemen kommt. Die Dystopie ähnelt nämlich einer sogenannten sekundären posttraumatischen Belastungsstörung.
Oder zumindest dazu kommen kann. Ne?
Ja, ja,
weil
genau.
Es gibt natürlich unterschiedliche Menschen. Also nein, Quatsch. Also wir sind ja alle unterschiedlich und jeder empfindet oder geht mit der Thematik einfach anders um.
Das ist richtig. Entschuldigung, dass ich das so schwammig ausgedrückt habe. Es ist auch nicht so, dass ihr denken müsst, wenn ihr nicht unter starken psychischen Symptomen leidet, dass ihr deswegen weniger Mitgefühl mit den nichtmenschlichen Tieren habt. Nicht jeder muss komplett in der Depression enden, weil wir einfach unterschiedliche Strategien haben. Wir haben unterschiedliche Filter, mit denen wir aufwachsen, die unsere Seele schützen oder berühren. Und wir, Neil und ich, haben auch schon darüber gesprochen, wir gehen auch mit den Dingen unterschiedlich um. Aber es kann eben zu echten psychischen Problemen kommen, wenn man als vegan lebender Mensch konfrontiert wird mit diesem unfassbaren Leid, das dir einfach tagtäglich begegnet.
Wie du gerade schon angesprochen hast, wir machen es ja auch ein bisschen unterschiedlich. Das heißt also, jeder Mensch ist natürlich ein bisschen anders drauf, sage ich jetzt mal. Und jeder hat seine eigenen Strategien.
Ja, und es kann auch dazu führen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich konfrontiere mich auch immer wieder bewusst mit dem Leiden der Tiere, weil ich immer das Gefühl habe, ich darf nicht wegschauen. Und wenn ich einen längeren Zeitraum nicht mehr hingeschaut habe, dann kommt so ein schlechtes Gewissen. Und dann muss ich es mir wieder geben. Und das Problem ist ja auch, wenn du aktiv wirst für Tiere, dann wirst du ja auch zwangsläufig immer mehr damit konfrontiert als die Mehrheitsgesellschaft.
Ja,
das
logisch,
heißt, du hast auch
klar.
immer diese Bilder, du hast immer mehr von diesen Vorstellungen, die dich dann eben wieder in diesen Strudel des Kummers reinziehen können.
Ja,
und es ist ein wahnsinniger Kampf, sich da stabil zu halten.
Absolut, absolut. Ja, ich mache das zum Beispiel, also ich habe einen ultra starken Verdrängungsmodus am Start. Also ich schiebe das ganz, 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 ganz weit weg irgendwo nach hinten in die Birne, so dass mich das so in Anführungsstrichen im Alltag nicht so sehr belastet. Aber es funktioniert auch tatsächlich nicht immer natürlich. Also es kommt immer wieder in kleine Momenten, kommt es hoch. Da sitzt du irgendwo und dann kriegst du auf einmal ein bisschen Pipi in die Augen, weil du halt irgendwelche Gedanken hast oder an irgendwas denkst, was du gesehen hast.
Ja.
Das ist, das ist nicht ganz einfach, damit umzugehen.
Nein, und bei mir war es so, ich spreche das jetzt mal ganz offen aus, ich bin wirklich in ein unfassbar tiefes Loch gefallen. Ich falle auch immer mal wieder rein. Ich hatte aber eins, das sehr lange angehalten hat, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, weil ich schrecklichste Gedanken hatte.
Ich mir auch, wenn ich das mal so sagen
darf. Das stimmt, Nina hat sich auch Sorgen gemacht. Und ich bin ja eigentlich eine Frau der Tat. Ich habe dann gedacht, naja, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht und ich habe keine Hilfe gefunden. Das ist auch der Grund, warum wir diese Folge machen. Normalerweise lehnen wir es ab, Leuten irgendwelche Tipps zu geben, wenn sie irgendwie psychische Probleme haben, weil da sind Fachleute gefragt, aber es gibt eben zu wenig Hilfe. Und mir persönlich hat es geholfen, mich nicht alleine zu fühlen und zu wissen, dass das Gefühl auch ein normales Gefühl ist, denn das Leid ist ja reell. Und wenn du eben auch Mitgefühl, Empathie hast und dich damit auseinandersetzt, dann warum nicht soll es dir einfach die Seele und das Herz zerreißen?
Absolut, ja. Und deswegen auch nochmal hier an euch da draußen. Ihr dürft oder könnt euch natürlich gerne bei uns melden, wenn ihr Probleme habt oder mal jemanden zum Quatschen braucht oder irgendwie sowas. Wir sind, wie gesagt, natürlich keine professionelle Hilfe. Das können wir natürlich nicht machen. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, vielleicht hilft ja auch mal einfach ein Gespräch unter Gleichgesinnten.
Wir nehmen euch auf jeden Fall ernst und wir lachen euch nicht aus. Und wir können sehr vieles wahrscheinlich nachvollziehen. Ich habe auch Dinge erfahren, die ich vorher in meinem Leben nicht so erfahren habe, das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich hatte zum Beispiel Angststörungen, obwohl ich nie in meinem Leben zuvor Angststörungen hatte. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und habe auch schon die ein oder andere gruselige Erfahrung gemacht in meinem Leben. Aber die Dystopie hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war so schrecklich. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Angstzustände. Und die kamen einfach aus heiterem Himmel. Es musste gar nicht mal zuvor irgendwas Schlimmes angeschaut worden sein, sondern ich lag im Bett.
Ja, das stimmt. Ja.
Neil sagt irgendeinen Satz und ich denke an die Tiere und dann ist auf einmal so eine Hilflosigkeit, die hat mich von innen fast zerrissen. Ich habe das Gefühl, ich spüre millionenfaches Leid, das ich nicht aufhalten kann und ich kann es nicht in mir zusammenhalten und nirgendwo hinschieben. Und das war unfassbar.
So eine krasse Emotionswelle ist das dann.
Wirklich. Ich habe teilweise, wenn ich gestanden habe, gedacht, ich muss mich hinsetzen, weil ich sonst zusammenbreche. Das ohne Scheiß, es war wirklich extrem.
Ja, das ist extrem.
Ja.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich erzähle es jetzt einfach mal, und zwar wie so ein Vorhang. Das heißt, dein Leben lang ist die ganze Zeit so ein Vorhang da in der Ecke, so ungefähr, ne? Also auf der einen Seite des Raumes sozusagen ist ein Vorhang. Und du guckst eigentlich nie, du siehst den Vorhang schon immer und du hast auch schon mal gehört, ja, hinter diesem Vorhang, da passieren ganz schreckliche Dinge, aber du guckst nicht dahinter. Du hast auch irgendwie ein bisschen Angst davor, du guckst auch nicht, interessiert dich irgendwie nicht. Du lebst dein Leben und dann irgendwann kommt mal jemand und sagt, du guck mal hier, das ist hinter dem Vorhang. Das passiert da hinter dem Vorhang. Und du denkst dir, das kann ja gar nicht sein. Und dann machst du den Vorhang, guckst und linst so mit einem Auge so durch, so ungefähr, und dann machst du ihn auf und denkst dir, um Gottes Willen, ja, was zur Hölle passiert? Und das Problem ist, diesen Vorhang kriegst du ja nie wieder zu. Hoppala, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gebomst. Ist egal. Also, diesen Vorhang kriegst du nie wieder zu.
Nein.
Der ist für immer, auch selbst
der,
wenn du ihn zuziehst,
ist du weißt,
dass es dahinter ist, was dahinter abgeht. Und also für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, die Tierindustrie ist dahinter.
Ja, genau.
Und das ganze
das
Leid und so weiter.
Das hat man schon verstanden.
Glaube ich auch,
schön hat man schon erklärt.
Nee, aber so kommt es mir vor, so ein bisschen. Ne? So dieser Vorhang ist gefallen und es gibt keinen Weg mehr zurück.
Also dein Verdrängen ist dann praktisch, du drehst dich weg oder wie?
Richtig, genau, ich drehe mich um. Mhm. Ich möchte es in dem Moment nicht sehen oder beziehungsweise, was heißt möchte, ich kann es in dem Moment nicht sehen, weil sonst, du musst ja irgendwie auch noch, in Anführungsstrichen, das ist zwar auch total beschissen in dieser Welt, aber du musst ja irgendwie funktionieren.
Ja,
ne?
Ja.
Du musst ja irgendwie noch arbeiten gehen oder, keine Ahnung, mit der Familie schön plaudern, haha.
Ja.
Ne? Und solche Sachen musst du ja trotzdem irgendwie machen.
Mhm.
Und das würde ich nicht aushalten, wenn ich permanent in dieses Leid gucken würde. Deswegen muss ich mich manchmal auch ein bisschen wegdrehen davon, sozusagen. Das
ist ja auch völlig legitim. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen falschen Weg, damit umzugehen, sondern es gibt nur den Weg, der dir hilft.
Ja.
Und ich glaube auch, für mich war das mit der Wüstopie gar nicht am Anfang von unserer veganen Zeit, sondern eigentlich erst im Laufe der Jahre, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass andere nicht hinter diesen Vorhang gucken wollen und dass die anderen das nicht sehen. Und ich glaube, dadurch habe ich mehr realisiert, wie alleine man ist.
Das stimmt, ja. Das kommt erst mit der Zeit.
Das kommt erst mit der Zeit. Und,
ein bisschen,
und man denkt immer, die anderen müssen doch nur mal hinter diesen Vorhang gucken.
Ja,
und dann
genau.
Zeigst du ihnen,
du
machst den Schlitz auf. Und dann drehen die sich weg und sagen, mir egal, oder ich schaue da nicht hin. Und das ist das, wo du dann merkst, das ist ein Albtraum.
Ja,
das ist dieser Albtraum.
Absolut. Am Anfang war es ja bei uns auch eher so ein bisschen, als wir dann vegan geworden sind. Wir haben relativ schnell dann uns auch mit dem Aktivismus befasst. Also wir haben dann gesagt, das kann man so nicht stehen lassen, man muss was tun.
Ja.
Und am Anfang waren wir einfach nur wütend. Also wir waren stinkesauer auf die Welt, dass sowas überhaupt möglich ist.
Mhm.
Und eigentlich auf alle. Alle waren irgendwie scheiße und jeder war ein Arsch so ungefähr.
Ja.
Außer die vegan lebenden Menschen natürlich an der Stelle. Das hat sich aber dann so ein bisschen auch gelegt. Ich glaube, das ist aber oft so, habe ich gehört. Also das habe ich schon öfter gehört, auch von anderen Aktivisten, dass man am Anfang sehr wütend ist. Und dann kam aber so ein bisschen die Phase, wo man dann plötzlich dieses Leid und sowas, wo das einfach einen, ja, ich weiß nicht, mehr zu Herzen geht. Vielleicht kann man es so sagen. Ich weiß nicht, wie man es genau formulieren soll.
Hm.
Ist ja nicht so, dass es einem nicht vorher auch zu Herzen gegangen ist, weil sonst wäre man ja gar nicht erst vegan geworden in the first place. Ne?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube wirklich, dass Wut und Trauer eigentlich dasselbe Gefühl sind, nur in einer anderen Form. Also wenn ich jetzt
Wut ist halt dann wahrscheinlich so, dass ich kann mir nicht helfen. Ne? Ich kann meine Trauer irgendwie nicht greifen oder ich kann die nicht verarbeiten und dann werde ich wütend oder so.
Ja, und Wut braucht auch eine ganz andere Energie. Und wenn ich jetzt immer nur wütend bin, habe ich irgendwann keine Energie mehr. Und deswegen bin ich aber trotzdem traurig, wenn ich am Tisch sitze und Leute so unbedarft einfach irgendwie so einen Käse essen und ich einfach diese Bilder im Kopf habe. Dann bin ich halt nicht mehr wütend, dann bin ich halt traurig.
Ja, richtig, genau.
Und man muss ja auch dazu sagen, diese sekundäre posttraumatische Belastungsstörung, die kennt man zum Beispiel von KriegsveteranInnen und so. Wenn die darüber sprechen, dann sagt ja die Gesellschaft, oh ja, du hast hier ein Problem. Aber wenn du als vegan lebender Mensch deiner Familie sagst, hey, die Bilder, die ich gesehen habe oder die Dinge, die ich tatsächlich gesehen habe, weil ich da war, die lassen mich nicht schlafen, die machen mir Angst, dann wird das nicht ernst genommen. Dann ist es nicht, ach so, du hast ein Problem, sondern stell dich nicht so an, so ist das halt. Und dass man eben auch nicht auf Verständnis stößt, fördert, finde ich, auch nochmal diese Traurigkeit und diesen Frust.
Absolut, ja, das ist absolut so, weil man sich ja komplett unverstanden fühlt. Mhm. Und selbst wenn man dann hier und da mal was mitteilt an die ein oder andere Person, jetzt nicht im aktivistischen Sinne, sondern eher in seinem Umfeld einfach, mhm, ne, dass man das, weil man wird ja am Anfang dann auch immer angesprochen. Ne? Ja.
Hey, wieso lebst du denn vegan? Was ist denn jetzt los?
So, ne? Und dann kommt man ja vielleicht auch mal ins Gespräch. Und was man da dann manchmal so für Ablehnung erfährt, ja, finde ich, ist schon wirklich krass auch,
ja,
gewesen.
Du bist ja eh ein ganz verwundeter Mensch dadurch, dass du so einen Kummer hast. Und ja, statt einer helfenden Hand, einer Umarmung,
kriegst oder du noch eine gewischt eigentlich.
Ja, kriegst du noch irgendwie von oben drauf irgendwie was Gemeines hingepfeffert.
Ja.
Und das ist wirklich eine komplett giftige Asymmetrie, weswegen ich auch finde, dass viele vegan lebende Menschen, also zumindest die, die wir schon so kennengelernt haben, unfassbar starke Menschen sind, weil das erleben ja alle. Jeder, der sein Wort erhebt für die Tiere, kriegt ja auch diese Gegenwehr. Und jeder, der sein Wort für die Tiere erhebt, hat ja eigentlich ein wahnsinnig offenes Herz und ist liebevoll und mitfühlend. Und gerade diese Menschen werden dann noch so diffamiert teilweise. Das ist echt beschissen.
Und das, obwohl sie sich Mühe geben, obwohl sie ja versuchen, die perfekten VeganerInnen zu sein sozusagen. Also nicht ausgrenzen, nicht menschenfeindlich, nicht was auch immer feindlich und
nicht die Nicht-Veganer verschrecken.
Genau.
Nicht ihr Outreach zu verbessern. Wie erreiche ich mein Gegenüber? Das ist aus psychologischer Sicht, ist das wahnsinnig viel verlangt.
Ja, voll so eine Art Selbstaufgabe fast schon irgendwie. Wie?
Ja, und das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Keine Selbstaufgabe. Wichtig auch, dass es uns gut geht.
Ja klar, weil sonst können wir ja auch schwer eine Stimme für die Tiere sein.
Ja, also überlegen wir uns doch mal einen Lösungsansatz.
Ja, Lösung? Es gibt keine. Doch, die Welt wird vegan. Ja, so, hört endlich auf mit dem Scheiß. Ja,
aus der Dystopie die Utopie machen. Aber das ist ja schon mal ein ganz, ganz guter Einwurf von dir, eine Utopie sich vorzustellen und dass sie möglich ist. Das ist etwas, was mir sehr hilft, dass es irgendwann, dass eben dieser Tag kommen wird, an dem die Welt vegan sein wird.
Ja.
Ohne Hoffnung macht das alles sowieso keinen Sinn. Dann können wir uns gleich begraben.
Das stimmt, dann können wir aber auch gleich aufhören. Das ist ja Quatsch.
Ich hatte diese Gedanken. Ich hatte diese Gedanken. Ich will nicht mehr da sein. Ich halte das nicht mehr aus. Und das, was mich aber immer wieder zurückholt, ist, ich bin eine Stimme für die Tiere. Und es ist besser, wenn eine Stimme für die Tiere da ist, als wenn sie fehlt.
Auf jeden Fall, ja.
Das hat mir auf jeden Fall Kraft gegeben und eben die Vorstellung oder die Möglichkeit, dass wir auf einem guten Weg sind.
Also die ultimative Lösung ist es natürlich nicht, aber hilfreich ist es, wenn ihr mit jemandem sprecht auch darüber. Das heißt, wenn es in eurer Familie niemanden gibt, beispielsweise dann halt mit Gleichgesinnten oder so.
Unbedingt. Ne? Also ich
glaube,
es ist ganz
wichtig. Auf jeden Fall austauschen, ganz wichtig.
Wenn man das Bedürfnis hat, ne, dass man jemanden findet, dem man sich mitteilen kann, dass man das nicht alleine tragen muss und dass man auf Verständnis stößt und vielleicht mal eine liebe Geste, glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist.
Ja, dass man halt zumindest nicht in diese Löcher in Anführungsstrichen fällt.
Und wenn man in diese Löcher fällt, dass man dann erkennt, ich habe auch einen Grund. Nicht denken, mit mir stimmt was nicht. Nein, tatsächlich stimmt was mit dieser Welt nicht.
Absolut. Es wird auch in Zukunft, denke ich mal, also die vegan lebenden Menschen werden ja mehr. Diese Bewegung wird ja größer und wird ja auch lauter und ist ja sozusagen, also vegan ist ja nichts, was jetzt irgendwie so am Seitenrand steht mittlerweile.
Richtig.
Das ist ja in der Gesellschaft schon angekommen. Sie wehren sich alle oder viele wehren sich noch
Händen
dagegen.
Und Füßen.
Mit Händen und Füßen. Aber es ist ein Thema. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es in Zukunft auch bei der Traumatherapie oder beziehungsweise bei PsychologInnen auch mehr Angebote geben wird.
Ja. Ich habe noch einen Tipp. Ich habe nämlich damals, also ich tanze für mein Leben gern und ich hatte eine Phase, wo ich das nicht mehr gut machen konnte, weil ich immer ein schlechtes Gewissen bekommen habe, wenn ich getanzt habe, dass ich mich so bewegen kann, dass ich mich ausbreiten kann und mir das so gut tut. Und dann habe ich immer an die Tiere gedacht, die sich keinen Millimeter bewegen können in ihren furchtbaren Haltungsbedingungen. Und dann habe ich nicht mal mehr daran Freude gehabt. Und schlechtes Gewissen gegenüber den Opfern, das brauchen wir wirklich nicht haben. Wir brauchen diese Kraft und wenn ihr irgendwas habt, woraus ihr Energie zieht, was euch glücklich macht, was euch fröhlich sein lässt, ich glaube, für Glücksgefühle sollten wir uns nicht schämen und sagen, ja, ich darf mich eigentlich gar nicht glücklich fühlen. Nee, jeder Moment, in dem ihr euch unbeschwert und glücklich fühlt, zelebriert den, haltet den fest und gesteht den euch zu.
Bei mir ist es auch ein bisschen so, ich habe mich ein bisschen distanziert von Menschen, die mir nicht gut tun. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp. Also das heißt, was heißt Tipp? Also von Menschen, die wirklich problematisch sind in Bezug auf Veganismus oder weil du jetzt diese Denke hast oder dieses Leben führst, also Menschen, die da wirklich auch ja, ich würde sagen, toxisch sind, dass man sich von diesen dann auch distanziert. Und selbst dann, wenn das tatsächlich Menschen sind, die einem nahestehen oder so.
Ja.
Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob das irgendwie machbar ist oder ob das irgendwie möglich ist. Ich kann es nur aus meiner persönlichen Erfahrung sehen. Es geht einem dadurch aber auf jeden Fall ein bisschen besser.
Ja, und da hast du jetzt eigentlich eine gute Überleitung gemacht zu unserem heutigen Kommentar der Folge. Da bediene ich mich nämlich eines Kommentares aus den Reihen meiner Familie, das mir gegenübergebracht wird. Das ist eigentlich kein Kommentar, es ist eigentlich ein Redeschwall, also ein geschriebener Redeschwall. Und den würde ich jetzt gerne auch so ein bisschen aufarbeiten hier, einfach um zu zeigen, wie so ein mangelndes Verständnis aussehen kann von Menschen, die eigentlich für einen da sein sollten.
So, okay, in dem Fall weiß ich natürlich schon ein bisschen oder kenne ich den Kommentar oder diesen Redeschwall natürlich schon, ne? Also normalerweise, vielleicht als kleine Erklärung, normalerweise kennen wir die Kommentare, die der jeweils andere aussucht, immer nicht im Vorfeld, sodass wir auch schön überrascht sind. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen anders. Aber dafür sezieren wir diesen heute mal so Stück für Stück, weil es ist auch ein bisschen was Längeres, ne?
Also was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, mit diesem Familienmitglied haben Neil und ich noch nie auch nur ein Gespräch über Veganismus geführt. Da hat sich einfach jemand eingemischt, weil irgendetwas an ihn herangetragen wurde.
Okay, also los geht's.
Aufgemerkt. Hallo Sabine.
Das bin ich.
Ich verstehe dich leider auch nicht mehr. Du bist erwachsen und es sollte wohl möglich sein, als erwachsener Mensch gerade Nahestehenden gegenüber Toleranz und Nachsicht zu üben und Respekt zu bewahren.
Oh, da will ich mal gleich reinhauen. Da fällt mir spontan ein, wieso sollte eigentlich nur ein Erwachsener in der Lage sein, Respekt zu zollen? Das sollten Kinder ja auch tun, oder nicht?
Richtig, und warum eigentlich nur Nahestehenden? Also Respekt verdient doch eigentlich jedes fühlende Individuum.
Absolut, ja, klar.
Man muss auch dazu sagen, dass wenn man mit jemandem über Veganismus spricht, in der Hoffnung, dass der vielleicht sein Verhalten überdenkt, ist das ja auch eine Form von Respekt. Denn von jemandem, den ich nicht respektiere, erwarte ich gar nichts. So, den lasse ich links liegen.
Absolut. Aber wir haben ja in dem Fall gar keine Kritik geäußert und überhaupt nichts darüber gesagt zu dem Thema. Also, weiter im Text.
Vor nicht allzu langer Zeit haben du und Neil problemlos Fleisch, Wurst, Käse und Eier gegessen. Ja, bitte?
Ja, na und? Was ist denn das für eine Argumentationskette? Also Entschuldigung, nur weil wir früher irgendwas falsch gemacht haben, heißt es doch nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie die Sachen richtig machen können und dann auch andere vielleicht darauf hinweisen, dass das, was sie tun, vielleicht nicht richtig ist?
Ja, wir haben es hier mit einem sogenannten Scheinargument, einem Ad hominem-Argument zu tun. Dieses zielt darauf ab, von der eigentlichen inhaltlichen Aussage abzulenken, indem man die Person attackiert, die das Argument vorträgt.
Richtig. Und außerdem müssen wir vielleicht dazu sagen, wir haben diese inhaltliche Botschaft nie gesendet an diese Person. Aber gut.
Würden wir aber.
Ja, natürlich. Aber wie geht's denn jetzt weiter in dem Text?
Ja, also es ging ja jetzt darum, dass wir kein Problem mit Eiern und Käse hatten und Wurst, was ja auch nicht stimmt.
Das stimmt gar nicht, nee. Also du hast ja seit, keine Ahnung.
Die Hälfte meines Lebens nicht.
Ja, stimmt.
Und also, du hast ja auch Probleme mit Fleisch gehabt. Du hattest ja immer Gewissensbisse. Also es stimmt nicht.
Zumindest einige Jahre schon, ja.
Aber ist ja auch egal, die Wahrheit stirbt. Ich gehe weiter im Text.
Jawohl.
Und auch wenn ich zwischendurch seit Jahren darauf hingewiesen habe, dass es meiner Ansicht nach nicht in Ordnung sei, diese Produkte aus konventioneller Tierhaltung zu kaufen, war euch das egal. Und mir fern, euch deswegen weniger zu respektieren. Neil, kannst du dich an so ein Gespräch erinnern?
Wann soll das denn passiert sein?
Ich weiß zwar, dass diese Person öfter damit geprahlt hat, dass sie ja Bio-Eier kauft und Biomilch. Aber wir haben definitiv nie ein Gespräch geführt deswegen.
Nee, aber sowas von nicht.
Und außerdem...
Und Bio ist auch scheiße.
Eben, also das ist ja eben dieses, was inhaltlich schon wieder... Hallo, es gibt keinen richtigen Weg, das Falsche zu tun. Tierausbeutung ist und bleibt Tierausbeutung. Dem Tier hilft es gar nichts, wenn auf der Verpackung seiner Leichenteile ein Bio-Label aufgeklebt ist.
Nee.
Und die Mütter weinen genauso nach ihren Kindern und es ist ihnen scheißegal, was auf der Packung dann draufsteht. Und wir alle und ihr alle wisst natürlich auch, was es für furchtbare Aufdeckungen im Demeter- und Bio-Bereich gibt, braucht man ja nicht drüber reden. Das ist völliger Schwachsinn.
Ja, absoluter Schwachsinn.
Ja, aber es wird noch schlimmer. Jedes Bullshit-Bingo wird noch voll. Pass auf. Ich könnte ja auch sagen, weil ihr mit euren Autos beitragt, die Natur und das Klima zu zerstören, seid ihr verantwortlich dafür, meinen Kindern und unschuldigen Lebewesen die Lebensgrundlage zu entziehen.
What about autism?
Als ob die
Person sich nicht auch von A nach B irgendwie fortbewegen muss. Sie beamt sich ja nicht überall hin, oder? Und ja, natürlich, wenn wir mit dem Auto fahren, das ist schon umweltschädlich, aber wir fliegen nicht, wir fahren nicht mit dem Schiff durch die Gegend, wir fahren auch nur das Notwendigste. Und außerdem ist man jetzt schon wieder von Veganismus aufs Umweltthema geswitcht. Veganismus hat mit Umweltschutz eigentlich nichts zu tun. Das ist Tierethik, verdammte Scheiße, noch eins!
Ganz ruhig, Neil. Hier haben Sie wieder mit einem Scheinargument zu tun, das wir alle kennen. Whataboutism. Wir können natürlich auch über Umwelt diskutieren. Dann gebe ich auch offen zu, dass Autofahren ein Problem ist.
Richtig.
Allerdings würde ich dann die Person auch fragen, warum zerstörst du den Planeten noch viel mehr mit deiner Lebensweise, wenn dir unschuldige Lebewesen und deine eigenen Kinder und deren Zukunft doch am Herzen liegen? Denn, das muss man jetzt auch mal dazu sagen,
die Tierausbeutungsindustrie emittiert mehr als der gesamte Verkehrssektor. Sie ist eine Verschwendung von Wasser und wichtigen Ressourcen, fördert Pandemien und multiresistente Keime. Und überhaupt sind 70% aller landwirtschaftlichen Flächen damit besetzt, dass wir sie für Tierfutteranbau nutzen. Und nicht, um Menschen zu füttern und Kinder, die Hunger haben auf diesem Planeten.
Bam! In your face, Alter!
Witzig ist auch, dass die Person dann schreibt, denke ich mir halt nur und kann hin und wieder darauf hinweisen.
Klar, die Person denkt es auch nur, deswegen steht es auch da, ne?
Ganz genau. Mhm. Ja, dann kommt noch, muss jeder selbst wissen und selber entscheiden und verantworten. Also wenn es um Tierethik geht, ist das ja eben genau nicht der Fall. So, wenn deine persönliche Entscheidung ein Opfer involviert, dann geht es mich etwas an.
Punkt. So, ist das jetzt das Ende oder geht das noch weiter?
Nein, nein, es geht noch weiter.
Ach so.
Aufgemerkt. Und auch wenn diese Entscheidung anders ist, als ich es mir wünsche, sind mir Familie und Freundschaft wichtiger. Manche Themen klammert man eben dann aus. Ja, sorry, ich kann es nicht ausklammern. Es ist mir viel zu wichtig, es macht mich viel zu traurig. Es ist ein Thema, was mein ganzes Leben betrifft. Und nein, ich klammer es auch nicht für die Familie aus oder andere Menschen.
Ja, ist ja irgendwie auch nicht so, als würdest du die Farbe Blau irgendwie nicht schön finden und das wäre das Problem oder so.
Nein. Schade, dass ihr mit eurer intoleranten, apodiktischen Meinung die Familien vor den Kopf stoßt und euch so ausgrenzt.
Wo habe ich das denn so ähnlich schon mal gehört?
Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel.
Ja, wer kennt's nicht, dieses Aufzwingen, ne? Also wann immer irgendwer sagt, hey, hier ist eine Ungerechtigkeit, ich will irgendwas verbessern, kommt mit einem Vorschlag, mit einer Idee. Einfach weil er irgendwo erkennt, dass jemand diskriminiert oder ausgeschlossen wird, dann sagt immer irgendein Dulli, ich lasse mir nichts aufzwingen, Sprachpolizei, bla 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 bla.
Ja, das ist halt einfach, unterm Strich ist es so eigentlich das, ne? Ist halt nur die fancy Art und Weise, das zu formulieren.
Ja,
ne?
Aber genauso peinlich.
Ja.
Aber jetzt kommt noch der Schluss. Ich bin gerne dabei, mit euch zusammen auch vegan zu feiern und zu essen. Etwas mehr Gelassenheit an anderer Stelle würde ich mir halt auch von euch wünschen. Also der letzte Teil war für mich der Höhepunkt, weil das war am schlimmsten zu ertragen. Erstens mal, welche Gelassenheit von eurer Seite ist uns denn entgegengebracht worden? Es gibt 365 Tage im Jahr, ungefähr mal 3 Mahlzeiten, kommen wir ungefähr auf 1000 Mahlzeiten und ihr seid nicht bereit, an 2 Festen, nämlich Weihnachten und Ostern, einmal darauf zu verzichten, Tiergewalt auf den Tisch zu bringen.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall als Gelassenheit bezeichnen, muss ich sagen.
Also wir haben ja überhaupt nicht die Chance bekommen, irgendwie mal unsere Beweggründe zu erklären. Gar nicht. Also wir können nicht gelassen mit dem Thema Gewalt umgehen. Gewalt ist keine Meinung und deswegen kann und sollte man sie auch nicht tolerieren. Und vegan bedeutet eben gewaltfrei. Deswegen kann man auch nicht ab und zu vegan essen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übergenau und pingelig, aber die Person hat mir auch noch gesagt, dass sie inhaltlich keine Fehler gemacht hat. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen kniefieselig. Natürlich.
Was?
Ja, also ich meine, ab und zu pflanzlich essen wäre dann die richtige Ausdrucksweise. Aber
ja, ich würde aber sagen, dass ja jeder einzelne Satz im Prinzip inhaltlich falsch ist.
Ja, würde ich auch sagen.
Also, da ist einiges nicht so ganz gerade.
Zumindest kann man jeder einzelnen Aussage vehement widersprechen als Tierrechtsaktivistin.
Richtig, haben wir ja gerade gemacht, ne?
Stimmt, ja. Vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Person, die nicht vegan ist und diesen Podcast hört. Ich glaube es zwar nicht, aber wenn und ihr euch fragt und nicht versteht, warum eine Person in eurem Umfeld, die vegan lebt, sich so oder so verhält, vielleicht fragt ihr mal. Vielleicht sprecht ihr mal mit der Person, vielleicht hört ihr mal zu, wie es der geht. Und dass vielleicht einige Dinge, die sie tut, die ihr nicht verstehen könnt, sie nicht tut, um euch zu ärgern, sondern weil es ihr vielleicht nicht gut geht. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch so ein persönliches Ding mal hervorgezaubert. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass man mit mir ins Gespräch kommt. Und ich finde, allgemein sollten wir Menschen ein bisschen darauf achten, wie geht es vielleicht der Person, mit der ich gerade spreche. Vielleicht hat sie Beweggründe, die ich nicht kenne. Und deswegen sollte man vielleicht nicht so schnell urteilen und vor allem nicht verurteilen.
Richtig, niemand wird vegan, um andere zu ärgern.
Ganz im Gegenteil, ihr verärgert uns nicht, sondern ihr macht uns glücklich und froh mit eurer veganen Lebensweise. Und deswegen können wir jetzt die Folge eigentlich mit unserem Spruch enden.
Bleibt stabil
und vegan.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.